Der Nächste bitte. Der Podcast rund um Medizin und Gesundheit vom Marienhospital Brühl.
Herzlich willkommen in der GFO-Klinik Brühl, dem Marienhospital. Wir sprechen heute mit Markus Jonitz. Markus Jonitz ist Diplompsychologe und Psychotherapeut und seit 2015 im Krankenhaus beschäftigt. Thema der Sendung heute, der innere Schweinehund, warum wir Dinge so oft und so gern verschieben. Hallo Herr Jonitz, ich grüße Sie.
Ja, guten Tag, freut mich, wieder dabei sein zu können.
Herr Jonitz, bevor wir gleich ans Eingemachte gehen, also ein bisschen die Psychologie nochmal unter die Lupe nehmen, kommen wir doch mal zum Schweinehund selbst. Was ist das eigentlich für ein Tier und warum kommt man überhaupt auf den Schweinehund?
Ja, bei solchen Begriffen geht man beim Deutschen am besten immer die Geschichte zurück. Sauhunde oder eben auch Schweinehunde genannt wurden bis ins 19. Jahrhundert hinein bei der Jagd auf Wildschweine eingesetzt. Und bei den ausgewachsenen Tieren, besonders bei dem starken Keiler mit seinen schweren Hauern, war das eben für die Jäger lebensbedrohlich, denen zu nahe zu kommen. Und haben sich dann dafür Hunde zur Unterstützung geholt, die dann dazu eingesetzt worden sind, das Wild zu ermüden, ne, und zu hetzen. Und diese Eigenschaft wird dann auch dem inneren Schweinehund dann nachgesagt, den es dann redensartig zu besiegen gibt.
Von daher eigentlich ein ganz gutes Hund ist auch gut.
Und absolut, ja.
Ein gutes Bild für den Hund und den inneren Schweinehund, den wir selber kennen. Kommen wir jetzt mal so zu den klassischen Anzeichen. Ich denke mal, da spreche ich für viele Zuhörerinnen und Zuhörer so typische Aufgaben, die wir gerne verschieben. Ich fange mal bei Sport und Bewegung an. Haben Sie noch andere parat?
Ja, gesund leben. Also sich gesund ernähren. Substanzmissbrauch bleiben zu lassen. Meistens Alkohol, Tabak oder jetzt demnächst eben auch Cannabis. Für Prüfungen lernen.
Ja, das kennt man auch. Das Verschieben.
Oh ja. Wenn man den Arzt besucht, beim Gesundheitscheck oder bei der Vorsorgeuntersuchung, da macht man sich eben auch Sorgen oder hat Ängste, was man da als Rückmeldung bekommt, das verschiebt man gerne. Ja, und die allseits beliebte Steuererklärung.
Genau, die dann so zum Jahresende doch noch immer da liegt. Genau. Herr Jonitz, wir sind ja hier im Krankenhaus und Sie haben so zwei klassische Sachen auch gesagt. Einmal das Gesundleben, die Ernährung, Alkohol, Konsum, Tabak und so weiter, wissen wir alle, fällt trotzdem schwer. Dann hatten Sie auch, fand ich auch ganz interessant, nochmal den Arztbesuch gesagt, Gesundheitscheck. Ja. Wir alle wissen eigentlich regelmäßig, ab einem gewissen Alter müssen bestimmte Sachen gemacht werden aus Angst. Vielleicht nicht immer nur aus Trägheit, sondern so, dass verschiedene Sachen dahinter stecken können. Können Sie uns mal so ein bisschen erklären, wir wissen alle, dass es nicht gut ist, immer aufzuschieben, aber was steckt hinter der fehlenden Motivation, die Dinge dann wirklich umzusetzen? Was sind die Gründe oder können die Gründe sein, wenn wir so ein bisschen tiefer mal gehen?
Ja, Angst ist da ein gutes Stichwort. Angst vor wichtigen, essentiellen Aufgaben, die dann mit Versagensängsten immer einhergehen. Und kriege ich das in dem Rahmen bewältigt, wie ich mir das vorstelle? Soll ich das dann überhaupt erst angehen, wenn ich mir sicher sein kann, ich kriege das nicht in der Güte hin, wie ich es mir wünsche?
Also Vermeidung dann eher?
Vermeidungsverhalten ist ein ganz großer Aspekt, auch im Rahmen psychischer Erkrankungen. Also das ist der Endgegner, kann man im Endeffekt sagen, wie man heute sagt. Situative Gründe gibt es eben beispielsweise, wenn ich versuche abzunehmen, aber im Alltag einer sitzenden Tätigkeit nachgehe, da fällt es eben schwer, sich da den Schwung zu holen oder überhaupt das im Alltag zu etablieren. Es gibt persönliche Gründe, da sind vielleicht die gesundheitlichen sehr interessant. Bei einer Schilddrüsenunterfunktion ist es zum Beispiel so, dass man da sehr kraftlos, antriebslos und motivationslos ist. Da muss man auch immer als Psychotherapeut schauen, wie das ist mit der Depression, dass man das nicht miteinander verwechselt, weil die Symptomatik ähnlich sein kann. Oder bei Menschen mit ADHS oder ADS, ist es so, dass die prokrastinieren, Prokrastination oder wie man jetzt im Volksmund eher sagt, Aufschieberitis.
Genau, der Begriff ist ja ganz stark auch in den Medien vertreten, aber ich finde ihn ziemlich gut, weil jeder spricht ja auch von Aufschieben. Aber wenn Sie, das, was Sie jetzt sagen, geht dann wirklich in die Richtung, finde ich sehr spannend, wenn es krankheitlich krankhaft wird.
Ja.
Also wenn es nicht mehr darum geht, dass jeder so diesen Schweinehund kennt, der eine kann besser bei Druck arbeiten, der andere macht es dann doch noch, wir kriegen es hin. Aber das kann ja wirklich sehr belastend sein, wenn ich Dinge immer vertage, wenn ich mich nicht motivieren kann. Es gibt eine Studie, habe ich gesehen, des Sinus-Instituts, die heißt 7 Jahre länger.
Ja.
Und ich habe da mal so ein bisschen recherchiert, 82% der Deutschen haben bereits finanzielle, berufliche oder gesundheitliche Nachteile dadurch, weil sie Dinge immer wieder verschieben. Was sagen Sie aus therapeutischer Sicht dazu als Psychologe?
Ja, genau. Vermeidungsverhalten ist das größte Problem innerhalb der Bewältigung von psychischen Erkrankungen. Vermeidungsverhalten führt eben dazu, dass wir kurzfristig uns entlasten können, mittel- bis langfristig das zu lösende Problem aber immer schwieriger zu bewältigen geht.
Das heißt, das geht dann wirklich in die Richtung, dass da therapeutische Hilfe auch benötigt werden kann.
Auf jeden Fall. Stellen Sie sich das vor, das eine ist eben der leichte, kurze Weg und der andere eben der steinige, schwere, lange Weg, der aber leider nun mal zum Erfolg führt, im Gegensatz zu diesem kurzen, den man gerne eben dann nutzt, der uns aber im Endeffekt in eine Sackgasse führt.
Ja, Sie haben als Psychologe verständlich, Sie haben gerade auch nochmal von der Antriebslosigkeit, der Depressionen erzählt. Es ist ja auch so, dass einhergehend ja auch häufig somatische Formen sind, also körperliche Erkrankungen, die auftreten können. Da sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsberatung zum Beispiel, Übergewicht, Bluthochdruck bis hin zu Herzinsuffizienz, also wirklich stärkeren Problemen. Das kann Aufschieberitis umgangssprachlich, ich denke mal, da kann man was mit anfangen. Dazu kann das führen.
Genau, Aufschieberitis entlastet eben, wie gesagt, nur kurzfristig. Langfristig steigt der Stresspegel. Und Vermeidung führt zu Fehlverhalten und somit auch zu gesundheitlichen Folgen. Bluthochdruck ist dennoch zu nennen. Weitere Risikofaktoren, die es zu bewältigen geht, wo der innere Schweinehund dann auch zuschlägt, wäre dann Alkoholabusus oder Rauchen.
Ja, bei Suchterkrankungen auch.
Genau.
Genau. Ja, nachdem wir jetzt so ein bisschen die Hintergründe kennengelernt haben, die Ursachen, also es entlastet ja auch so ein bisschen, dass man wirklich auch guckt, das geht ja ganz vielen Menschen so, nicht bei jedem ist es gleich krankhaft, aber viele Menschen kennen das. Sie als Verhaltenstherapeut, Gesprächstherapeut, Psychotherapeut, ich will das jetzt mal alles so zusammenfassen, haben doch vielleicht für uns, für jeden von uns so gute Tipps. Patentrezepte gibt es ja nie, aber vielleicht gute
Tipps. Das hätte man jetzt gerne, ja.
Wie bekommen wir denn aus dieser Falle eigentlich raus?
Jetzt so ein Patentrezept für jeden hätten wir gerne, gibt es nur leider nicht.
Einfach.
In der Verhaltenstherapie gibt es aber wirklich gute Lösungen und das kann ich auch mal ein bisschen weiter ausführen. Oder sagen wir erstmal, so eine grundlegende Haltung, die man akzeptieren muss, ist, es wird nicht erstmal etwas eintreten, was zu einer Verbesserung der Situation führt, sondern wir müssen immer erstmal in Vorleistung gehen. So ist es im ganzen Leben, bei allem, was wir tun.
Es fällt nicht vom Himmel.
Genau, von nichts kommt nichts.
Das sind so Sprüche der Kindheit.
Genau,
okay.
Ohne Investition kein Gewinn im Bereich der des, ja.
Und was wären das für Tipps, die Sie für uns haben?
Genau.
So ganz alltagspraktische Dinge oder die Dinge, die wir umsetzen könnten, wenn wir in Vorleistung
gehen. Genau, also es geht darum, erstmal einen Plan zu machen. Planloses Vorgehen führt da selten zum Erfolg. Und in der Verhaltenstherapie wird dann erstmal geguckt, wo ist das Problem oder was ist das Problem? Wenn ich da jetzt mal so ein Beispiel skizzieren würde, beispielsweise, ich bin nicht fit genug, wenn ich Treppen steigen muss, dann bin ich außer Atem. Wenn ich dann in Urlaub bin, bin ich schon nach den ersten aufwendigeren Sehenswürdigkeiten am Ende. Wenn ich mit mehreren Leuten in Urlaub fahre, heißt das beispielsweise, dann bremse ich die anderen für den Rest des Tages aus oder ich setze mich dann schon mal irgendwo hin und warte dann darauf, dass die zurückkommen. Heißt also, ich habe gar nicht diesen Spaß am Urlaub mit den anderen, den ich haben könnte.
Also ein bisschen selbst. Prophezeiung.
Genau.
Wenn, dann, könnte.
Dann wird eben geschaut, was begünstigt eben diesen mangelnden Aktivitäten. Und nehmen wir das wieder im Arbeitsalltag, gehe ich einer sitzenden Tätigkeit nach, wäre jetzt ein situativer Faktor oder persönlicher Faktor. Im Vergleich zu anderen fällt es mir schwerer, mich zu motivieren. Bei mir geht das immer zäher vonstatten wie bei den meisten, die ich kenne. Und der wichtigste Aspekt kommt jetzt, Ziele sich zu definieren.
Die große Herausforderung, aber das, was sozusagen dann auch zum Ziel führen würde,
genau,
um den Schweinehund zu überwinden.
Da muss man konkret sein, da muss man schauen, was soll am Ende jetzt der Therapie anders sein im Fühlen, Denken und Handeln oder wie anders soll der Körper reagieren. Und diese Ziele, die man sich dann setzen muss, die müssen klar formuliert sein und aufgeschrieben werden, ne? Wenn man immer wieder danach sucht.
Also wie suchen. Ein Fahrplan vielleicht,
kann man exakt, das so vorstellen? Ne? Mhm. Und wenn man es nicht aufschreibt, geht es irgendwann mal zwischendrin verloren und hat dann vielleicht eine gute Idee gehabt, die dann in Vergessenheit geraten ist, das ist dann immer schade. Dann wird natürlich geschaut, sind die Ziele realistisch, die man sich da setzt? Ne? Lassen sich die Ziele mit dem persönlichen Alltag vereinbaren? Wenn das der Fall ist, ist die Aussicht auf Erfolg natürlich größer und die Chance hinsichtlich Ausreden und Abbruch seines Vorhabens geringer. Wenn man sich da etwas zusammenbastelt, wo man sich immer quälen muss, das durchzuhalten,
dann kommt man auch nicht zum Ziel.
Exakt.
Das ist beim Sport ja häufig so. Anmeldung zum Fitnessstudio, zu viel Training, vielleicht am Anfang denken, ich muss das 5-mal die Woche machen. Lieber weniger und dafür effektiv.
Ganz wichtiger Punkt. Häufig nimmt man den Maßstab von anderen gerne an. Oder andere Menschen drücken einem ihren Maßstab auf. Und das sollte man nicht so übernehmen. Nun nimmt man jetzt mal das Beispiel Marathonlauf. Wenn man jetzt einen guten Freund hat, der sagt, boah, ich möchte jetzt mal einen Marathon unter 4 Stunden laufen und man hat selber noch keinen gelaufen, sollte man das Ziel des Freundes jetzt nicht übernehmen, sondern vielleicht sich eher zum Ziel machen, überhaupt anzukommen oder vor dem Besenwagen nach 6 Stunden ins Ziel zu kommen.
Das wäre so zusammengefasst vielleicht so kleine und realistische Ziele setzen, die ich in den Arbeits- oder in meinen Berufsalltag, aber auch in meinem Privatleben überhaupt integrieren kann.
Ja, wenn ich jetzt so ein Ziel habe, ist das wie so ein großer Berg, der vor mir ist. Und wie gehe ich damit um? Wie kann ich irgendwie dann Anpack bekommen an diesen Berg? Da geht es jetzt drum, und das ist ein ganz wichtiges Prinzip auch in der Verhaltenstherapie, nach dem Prinzip der kleinen erreichbaren Ziele vorzugehen. Der Berg, der wird erstmal aufgeteilt in viele kleine Hügel. Wenn man die sich genauer betrachtet, stellt man fest, dass die eine unterschiedliche Größe haben. Und als nächstes macht man so eine Rangreihenfolge, dass man sagt, den leichtesten Hügel stelle ich an den Anfang und reihe die dann auf, immer größer werdend, bis zum größten am Ende.
Und also im Vorgebirge fangen wir erstmal an, für genau. Die Leute aus dem Rhein-Erft-Gebiet.
Exakt. Und wenn man dieses kleinste Ziel, für das man Kraft hat, erreicht, merkt man, ja, das, was ich mir vornehme, das kann ich auch tatsächlich erreichen. Man kann sich dann auch gerne auf die Schulter klopfen, also dieses Eigenlob, das stinkt dann nicht, das ist ja auch
belohnen wünschenswert. Vielleicht auch?
Belohnen, natürlich dann jetzt nicht mit, in dem Beispiel, mit einer Schweinshaxe, sondern vielleicht irgendwas, was
einer kleinen Schweinshaxe.
Was unterstützend ist. Ne? Und mit diesem Erfolgserlebnis, ne? Und das Selbstwirksamkeitserlebnis kriegt man dann auch Mut und Selbstvertrauen, das nächstgrößere Ziel anzugehen. Und so arbeitet man sich von
Schritt für Schritt.
Vom kleinsten zum nächstgrößeren und dann vielleicht zum größten Ziel im Rahmen dessen. Und
das waren gute Tipps für uns, also wirklich nochmal zu gucken, kleine Ziele, sind die Ziele erreichbar, kann ich die in meinen Alltag integrieren, dann die leichte Belohnung vielleicht auch mal, um dann irgendwie am Ball zu bleiben, genau. Weil ich glaube genau das und nicht in den Vergleich gehen mit anderen.
Wenn das Sie sich auch, zu hohe Erwartungen selbst setzen,
dann vergleichen werde ich
mit anderen. Ja, das ist wie beim Treppensteigen. Wenn Sie versuchen, mit einem Schritt 5 Treppen zu steigen, können Sie das vielleicht schaffen. Nur dann brauchen Sie erstmal ein paar Minuten, um sich zu erholen, weil das zu anstrengend gewesen ist. Der Mensch, der Schritt für Schritt jede einzelne Treppenstufe steigt, der wird schon lange an Ihnen vorbeigezogen sein, bevor Sie den nächsten Schritt machen können.
Ja, von daher finde ich sehr motivierend, was Sie gesagt haben. Und das Thema innerer Schweinehund denke ich, ist ein Thema, was viele von uns wirklich kennen. Die wenigsten werden es nicht kennen, die haben vielleicht Glück gehabt. Aber wir nehmen das schon ernst und deswegen haben wir auch gesagt, diese gesundheitlichen Folgen, dass man darauf achtet, wann wird das vielleicht auch in so eine krankhafte, pathologische Richtung gehen. Ja. Und von daher danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns da so einen Einblick, also so ein bisschen mal hinter die Kulissen haben schauen lassen.
Sehr gerne.
Wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich schon auf den nächsten Podcast, wenn wir wieder Themen haben, die auch die Psychologie, also sprich jeden Menschen von uns auch
betreffen. Sehr gerne, ja. Vielen Dank, Frau Eckhardt.
Alles Gute, Herr
Lutz. Danke. Tschüss.